Herzlich willkommen zum Südtirols Digitalisierer Podcast. In dieser Folge haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Manuel Insam. Er arbeitet in der Kommunikationsabteilung des FC Südtirol und war natürlich dort ein wichtiger Teil des Teams beim Aufstieg. Hallo Manuel, schön dich hier zu haben.
Hallo Thomas, es freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Wir freuen uns natürlich ebenfalls, Manuel. Bevor wir jetzt über den beeindruckenden Aufstieg des FC Südtirol sprechen, kannst du unseren Zuhörern vielleicht ein wenig über deine Rolle im Verein erzählen?
Ja, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung des FC Südtirol und das bedeutet, dass ich mich um alle Sachen kümmere, praktisch, die wir selber intern kommunizieren möchten, aber bin auch zuständig, praktisch bin eine Kontaktperson für alle externen Medien, Journalisten und die zum Beispiel über den FC Südtirol berichten möchten, über den FC Südtirol mit Spielern oder mit Funktionären des FC Südtirol Interviews aufnehmen möchten. Die kontaktieren dann mich und dann schaue ich, das in die Wege zu leiten.
Das klingt nach einer sehr spannenden Aufgabe, Manuel. Nun, der FC Südtirol hat in den letzten Jahren wirklich einen erstaunlichen Aufstieg erlebt. Könntest du uns etwas darüber erzählen, wie das Team diesen Erfolg erreicht hat?
Ja, es waren sicherlich 2 oder 3 sehr spannende Jahre, die jetzt hinter uns liegen. Es ist sehr viel passiert und ich denke schon, dass praktisch der Aufstieg und der Erfolg der letzten Monate ein direktes Ergebnis ist von der Arbeit, die im Verein geleistet wurde. Das heißt sowohl von der sportlichen Abteilung, aber auch von den Funktionären und von den ganzen anderen Mitarbeitern des Vereins. Und ich denke mal, eine der wichtigsten Eigenschaften des FC Südtirol ist sicherlich die Arbeitermentalität. Also praktisch jeder gibt jeden Tag 110% für den Erfolg dieses Vereins. Und das sind nicht nur die Mitarbeiter so, das sehen auch die Spieler so. Und ich denke, das war zum Schluss der Schlüssel bzw. das wichtigste Element, die zu diesem Erfolg geführt hat.
Das heißt, nicht nur Trainer und Spieler, sondern wirklich auch das gesamte Team gibt da ständig 110% Strom.
Ja, das denke ich schon, dass man das so sagen kann. Weil praktisch für die Spieler oder für den Trainer ist es ja auch wichtig zu wissen, dass praktisch hinter ihnen ein Verein steht, der funktioniert, der präsent ist, der weiß, wo er hin will. Und deshalb denke ich schon, dass das ganze Ambiente mitbekommt, wie der restliche Verein arbeitet, was er sich für Ziele setzt, wie die erreicht werden und auch wie man sich nach außen hin präsentiert. Und deswegen denke ich, waren schon nicht nur eben die sportliche Abteilung hat natürlich den Großteil des Erfolges herbeigebracht, aber ich denke schon, dass auch viele weitere Faktoren da eingeflossen sind.
Das glaube ich gerne. Die Präsenz des FC Südtirol in den Social-Media-Kanälen, wie glaubst du, hat das dazu beigetragen? Beziehungsweise siehst du da damit einen direkten Kanal zu den Fans, zu potenziellen Sponsoren und so weiter?
Ja, ich denke schon. Also die sozialen Medien, die sind ja nichts Neues mehr, aber seit vielen Jahren versucht man eben praktisch die eigenen Profile, die eigenen Kanäle immer besser aufzubauen. Durch diese Profile hat man eben die Möglichkeit, direkt mit den Fans zu kommunizieren. Und das ist natürlich der große Unterschied im Verhältnis zu, ich weiß nicht, vor 15 Jahren. Dann praktisch früher hatten eben die Fans nur die Möglichkeit, den FC Südtirol einmal die Woche zu erleben, zum Beispiel am Spieltag im Stadion. Und so mit den sozialen Medien hat man es eben geschafft, praktisch mit dem Fan tagtäglich in Kontakt zu sein. Man merkt immer gleich praktisch, wie die Stimmung ist bei den Fans. Gefällt das, was man gerade gemacht hat, oder gefällt das weniger? Und man hat einen direkten Kontakt, man hat ein besseres Feedback. Und ich denke schon, dass diesbezüglich sehr viel weitergegangen ist. Was die Sponsoren anbelangt, sicherlich auch ein sehr wichtiger Faktor. Denn wir haben in den letzten Jahren haben wir es geschafft, schon eine gute Follower-Base aufzubauen. Und durch diese Kanäle auf den sozialen Medien schaffen wir es natürlich auch, die Marken unter unserer Partnerunternehmen gut zu präsentieren. Und deswegen werden sie auch versuchen, praktisch diese Kanäle zu nutzen.
Es stimmt, ja. Also ich spreche immer so, als ob Social Media was ganz Neues wäre. Es ist mittlerweile wirklich selbstverständlich geworden. Und vielleicht gibt es so Besonderheiten für Social Media in Südtirol oder in Italien. Also ich denke, zum Beispiel gibt es ja diese Fanseite, die heißt, glaube ich, Fubas. Oder gibt es da sonst noch Besonderheiten, Calcio Mercato oder sonst was in Italien oder so, die man im internationalen Bereich nicht kennt?
Ja, sicherlich. Also in Italien natürlich sind der Großteil der Bevölkerung ist einfach Fußball begeistert und deshalb gibt es sehr, sehr viele Internetseiten sowie sehr viele Plattformen auf den sozialen Medien, die wirklich im Minutentakt über Profifußball berichten. Und ich denke schon, wenn man in diesem Ambiente arbeitet, dann sind das Seiten, die man sehr oft besucht. Man informiert sich darüber, man muss ja wissen, was ein bisschen in der eigenen Welt geschieht. Und da, glaube ich, kann man sich heutzutage wirklich sehr, sehr gut informieren.
Ja, aber also da gibt es sicherlich bestimmte Seiten, die bespielt ihr selber und andere, die konsumiert ihr da quasi, oder?
Ja, natürlich. Wir haben praktisch die offizielle Website und praktisch, wo alle Presseerklärungen oder alle offiziellen Mitteilungen wiedergegeben werden. Der Großteil dieser Meldungen wird dann auch auf den sozialen Medien praktisch veröffentlicht, sodass man praktisch die gesamten Follower erreichen kann. Und dann gibt es natürlich noch die Medien, praktisch die Außenstehenden, die dann über uns oder über die Serie B berichten. Und das sind zum Beispiel Tutto Mercato Web oder dann gibt es noch eine Seite praktisch, die heißt Triveneto Gol, die wirklich veröffentlicht sehr viele Notizen zu uns. Und man muss halt immer auch ein bisschen schauen, stimmt das, was sie geschrieben haben? Sind die Informationen richtig? Und dann versucht man halt ein bisschen zu schauen, dass alles passt.
Das klingt nach viel Arbeit in mindestens zwei verschiedenen Sprachen, oder? Das heißt, das ist jetzt sowohl deutschsprachig als auch italienischsprachig zu machen quasi.
Genau, der Großteil ist natürlich italienischsprachig, weil wir an der Serie B in der italienischen Liga teilnehmen. Und deswegen, die Liga hat ein riesiges Interesse und es wird wirklich in ganz Italien über diese Meisterschaft und über den FC Südtirol berichtet. Dann haben wir natürlich auch die vielen deutschsprachigen Medien hier in Südtirol, die immer fleißig über den FC Südtirol berichten. Und was eben in den letzten Jahren noch dazugekommen ist, also es gibt viele Anfragen für Interviews oder für sonst Berichte auch aus dem Ausland, aus Deutschland, aus Österreich, der Schweiz und so weiter. Und schon langsam auch manchmal aus Großbritannien. Deswegen muss man schon schauen, auch den eigenen Horizont ein bisschen zu erweitern und eben auch die englische Sprache in die Kommunikation mit einzubeziehen.
Das heißt drei Sprachen mittlerweile. Also das meiste tatsächlich auf Italienisch, aber...
Ja, der Großteil ist Italienisch immer noch, ja.
Gibt es ein bestimmtes Ereignis oder einen besonderen Moment während der letzten Saison, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, da gibt es sicher mehrere Momente. Ich meine, es war eine unerwartet erfolgreiche Saison. Also man hätte sich nie vorstellen können, gleich im ersten Jahr schon auf dem sechsten Tabellenplatz zu landen und bis ins Halbfinale der Playoff zu kommen. Jedoch, wenn ich einen bestimmten Moment nennen würde, dann wäre das wahrscheinlich das erste Spiel mit dem neuen Trainer, Pierpaolo Bisoli. Denn wir sind mit drei Niederlagen in die Meisterschaft gestartet und wirklich von außen hörte man schon, man hatte den FC Südtirol schon abgeschrieben, also als sicheren Abstiegskandidaten definiert. Und dort beim ersten Spiel von Bisoli, das war dann der erste Erfolg. Wir haben zu Hause gegen Pisa gewonnen. Und das war so der Moment, wo wir uns alle gesagt haben, na, wir können das schaffen. Und zum Schluss haben wir es geschafft.
Das ist interessant. Wie läuft das intern? Wie kann man sich das vorstellen? Wie war der Druck? Wie war die Stimmung vor diesem, ja, ich sag mal, entscheidenden Erfolg oder sehr, sehr wichtigen Erfolg?
Ja, natürlich. Man ist mit viel Enthusiasmus in die neue Saison gestartet, also zum ersten Mal in der Serie B. Dann leider war der Saisonstart nicht geglückt, also die Ergebnisse waren nicht die man erhofft hat. Und weil man natürlich neu in dieser Liga ist, beginnt man sicherlich auch ein bisschen zu zweifeln. Aber schon als definiert wurde, dass Bisoli als neuer Trainer kommen würde, wusste man, er ist ein sehr erfahrener Trainer, er kennt die Liga ein und auswendig. Und deswegen hat man schon... Er hat schon im Vorhinein ein gutes Gefühl gegeben und dann, wenn er das erste Mal mit den Spielern auf dem Platz stand, hat man gesehen, na, das kann schon was werden und so ist es auch gekommen.
Kann man sich das in Eppan ist euer Trainingszentrum, oder? Genau. Kann man sich das so ähnlich wie in der Sebener Straße beim FC Bayern vorstellen, dass dann ein Hoeneß, ein Uli Hoeneß oder ein Rummenigge dann irgendwann auch mal klammheimlich oder mehr oder weniger heimlich eine Revolution gegen Oli Kahn oder den Trainer oder sowas orchestrieren, oder ist es beim FC Südtirol doch nicht, noch nicht so weit zumindest?
Hoffentlich nicht, aber ich meine, wir sind ein verhältnismäßiger kleiner Verein im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften, auch in der Serie B. Wir haben alle praktisch, jeder, der im Büro ein- und ausgeht, hat eine direkte Beziehung zueinander. Und deswegen glaube ich schon, dass da ein gutes Vertrauen zwischen den Menschen ist. Und ich hoffe mal nicht, dass es zu so einem Putsch kommt.
Putsch, ja, das ist eine politisch korrekte Bezeichnung. Manuel, wir sind ein Podcast über Digitalisierung, heißt auch Südtirols Digitalisierung Podcast, das heißt, wir kommen nicht drum herum, auch ein wenig über Digitalisierung des Fußballs zu sprechen. Wie nutzen Fußballvereine moderne Technologien, Datenanalyse zum Beispiel, um Spiele zu verbessern?
Ja, jetzt muss ich im Vorweg sagen, ich kümmere mich ja nicht direkt um die sportliche Abteilung, deswegen will ich mich auch hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich kein Experte bin. Auf jeden Fall, das Trainerteam natürlich nutzt schon die neuen Daten, wenn man diese so bezeichnen kann, die einem zur Verfügung stehen. Praktisch die Spieler des FC Südtirol bei jedem Training tragen sie ein GPS mit sich. Das heißt praktisch am Ende des Trainings sehen die Athletiktrainer alle Daten. Das heißt, wie viel ist der Spieler gelaufen, was war die maximale Schnelligkeit, wie viele Richtungwechseln gab es, wie oft ist er gesprintet. Und das sind natürlich Werte, die von Tag zu Tag analysiert werden. Und man sieht eben auch praktisch, wie sich die Spieler im Laufe von der Saison entwickeln. Das Gleiche gilt auch bei den Spielen. Also jeder Spieler trägt auch dort immer das GPS und am Ende sieht man dann, Fußball geht viel um Daten, aber nicht nur, aber die helfen einem schon zum Beispiel die Leistungen des Kollektivs, aber auch der Einzelspieler besser einzuschätzen.
Das heißt, da wird schon sehr viel getrackt und alles, was nur möglich ist, wird auch gemessen.
Genau, denn praktisch, man sieht ja auch zum Beispiel Trends, also wenn ein Spieler in den vergangenen Spielen zum Beispiel weniger gelaufen ist, kann ja sein, dass er zum Beispiel erschöpft ist, auch wenn er das in diesem Moment vielleicht selbst nicht so wahrnimmt. Oder wenn einer zum Beispiel nicht zu 100% in Form ist, ist er anfälliger für Verletzungen und da muss man schon Acht geben, dass man diese Daten nicht unterschätzt.
Okay, sehr, sehr interessant. Mir fällt gerade ein, hat nichts mit der Digitalisierung zu tun, ist aber eine Frage, die ich mir oft stelle. Wie ist das mit diesen Ice Buckets nach dem Training? Also, dass man sozusagen quasi in die Eistonne geht, um schnell abzukühlen. Hilft das tatsächlich bei der Regeneration? Oder früher, glaube ich, ging man in so ein großes, kaltes Schwimmbecken oder sowas.
Ja, die Spieler und Trainer legen schon sehr viel Wert auf das. Das haben wir auch jetzt gesehen. Wir kommen von einer rund dreiwöchigen Sommervorbereitung im Trainingslager. Und am Vormittag stand eben immer intensives Austauschtraining auf dem Programm. Und danach gingen die Spieler zum nahegelegenen Bach und wirklich sind ins kalte Wasser sozusagen gesessen, weil es eben die Möglichkeit gab, direkt vor Ort das zu machen. Hingegen im Trainingszentrum haben wir zum Beispiel direkt ein Kryobecken, wo die Spieler reinsteigen können und das wird eben auch genutzt, insbesondere nach sehr intensiven Trainingseinheiten, genau.
Danke für die Info. Also ich war immer schon neugierig, ob das wirklich was bringt, aber offensichtlich hilft es, sonst würden die das nicht machen. Wie sieht es mit E-Sports und virtuellem Fußball aus? Ist das ein Thema für den FC Südtirol?
Es ist sicherlich ein Thema. Es ist vielleicht in Italien noch nicht so groß wie in anderen Ländern. Aber auch im Vorjahr praktisch hat die Serie B ein internes Turnier organisiert, wo alle Vereine der Serie B mitmachen durften. Schlussendlich waren es 17 Vereine von 20, die sich entschieden haben, am Turnier teilzunehmen, darunter auch der FC Südtirol. Und das Turnier wurde in Ferrara praktisch nicht virtuell, sondern effektiv vor Ort ausgetragen. Da gab es zuerst mal eine Gruppenphase und unsere Spieler haben sich sehr, sehr tapfer geschlagen und sind praktisch direkt ins Viertelfinale aufgestiegen. Und dann praktisch gab es noch die Endphase, die fand so ungefähr 2 Monate später, Anfang Juni, wiederum in Ferrara statt. Und dort sind wir dann bis ins Halbfinale gekommen und das war schon ein toller Erfolg, ja.
Das freut mich zu hören. Was hältst du vom Videoassistenten-Schiedsrichter, vom VAR?
Ja, ich würde sagen, es war im Großen und Ganzen eine gute Einführung. Es gibt natürlich immer Pros und Kontras, aber ich würde sagen, dass durch die Einführung des Virtual Assistant Referees hat man es schon geschafft, die Fehlentscheidungen der Schiedsrichter deutlich einzuschränken. Ich meine, es ist ein sehr harter Job, also die Schiedsrichter, die müssen innerhalb von einer halben Sekunde spielentscheidende Entscheidungen treffen und wenn sie eben da die Möglichkeit haben, nochmal drüber zu schauen, dann ist das natürlich gut so. In vielen anderen Sportarten, wie zum Beispiel auch in Amerika, wird ja schon die Technologie seit vielen, vielen Jahren verwendet. Deswegen glaube ich, war es schon auch an der Zeit, im Fußball diesen Schritt zu gehen. Natürlich, es hat auch die negativen Seiten. Zum Beispiel, was wir gesehen haben, ist, dass ein bisschen an Emotionen geht schon verloren, denn zum Beispiel, man muss immer abwarten, ein Tor zu bejubeln oder so. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon davon überzeugt, dass es eine richtige Entscheidung war.
Das kann ich mir vorstellen. Also auch dieses emotionale Wechselbad der Gefühle nach einer falschen Elfmeterentscheidung oder sowas. Also darauf muss man verzichten. Kommen wir zu einem anderen Thema aus der Digitalisierung, also digitaler Ticketverkauf, aber vor allem auch digitales Stadionerlebnis. Wie wurde das Stadionerlebnis für die Fans durch die Digitalisierung verändert, beziehungsweise welche Neuigkeiten und Trends gibt es dort?
Durch die Digitalisierung gibt es natürlich auch in Sachen Stadionerlebnis oder Fanerlebnis große Erneuerungen und man hat die Möglichkeit, den eigenen Fans ein noch besseres Stadionerlebnis zu bieten. Das Ziel eines Vereins muss ja heutzutage nicht nur sein, praktisch dem Zuschauer oder der Zuschauerin ein tolles Spiel zu bieten, sondern man muss auch ein wenig ein Rahmenprogramm schaffen, damit man auch praktisch mehrere Zielgruppen ansprechen kann und praktisch jedem ein tolles Erlebnis bieten kann. Wenn ich ein konkretes Beispiel machen kann, dann gibt es heutzutage in vielen Stadien die Möglichkeit, dass zum Beispiel, wenn ein besonderes Ereignis passiert, wie zum Beispiel ein bestimmter Spieler ein Tor schießt, dann erhalten alle Zuschauer auf der offiziellen Club-App eine Nachricht. Jetzt gibt es das Trikot vom Torschützen für 10 Euro billiger. Oder zum Beispiel, wenn der Verein mindestens 3 Tore erzielt, dann kann man sich ein Freibier holen und so weiter und so fort. Es gibt eben sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Stadionerlebnis in dieser Hinsicht noch auszuweiten. Beim FC Südtirol haben wir auch schon versucht, ein paar kleine Sachen umzusetzen. So zum Beispiel eine ganz nette und sympathische Initiative hatten wir zur Weihnachtszeit. Dort haben wir allen Fans vor dem Spiel mitgeteilt, dass praktisch während der 90 Minuten wird 5-mal ein kleiner Weihnachtsmann auf den LED-Banden, auf den Werbungen durchspazieren. Und wer am Ende des Spiels alle 5 Werbungen nennen konnte, wo der Weihnachtsmann eben präsent war, der hat ein kleines Geschenk am Stadionkiosk erhalten, genau.
Sehr gut, sehr, sehr interessant. Aber ich komme auf was anderes zurück, was du gesagt hast, in Amerika. Ich bin ja eine absolute Fußballbanause. Trotzdem habe ich mitbekommen, dass Messi ja jetzt bei Miami spielt. Und wie siehst du das mit der Amerikanisierung des Fußballs?
Ja, ich würde mal sagen, Amerika hat gezeigt, dass sie schon viele Sportarten, wie zum Beispiel den Baseball, Basketball oder auch Football, sehr, sehr gut vermarkten können. Sie haben wirklich tolle Ligen zusammengestellt. Im Fußball werden sie nun versuchen, dasselbe zu tun. Ich meine, sie haben sicher die Ressourcen, sie haben die Ideen, auch den Fußball in Amerika attraktiv zu machen. Sie haben bereits jetzt sehr, sehr coole Stadien, also jede Mannschaft spielt in einer wirklich nagelneuen Arena. Und diesbezüglich werden sie langsam versuchen, auch hier zum Beispiel die Unterschiede zum europäischen Fußball zu limitieren. Vielleicht wird das Interesse in den Vereinigten Staaten nicht so groß sein wie in anderen Orten, denn sie haben eben eine jahrelange Tradition in anderen Sportarten, aber ich denke schon, dass sie auch eine tolle Liga zusammenstellen werden in den kommenden Jahren.
Wie siehst du es allgemein, ich sage jetzt mal, mit der Finanzialisierung des Fußballsports, also unabhängig davon von die Messis oder Ronaldos, die jetzt nach Amerika oder Nahen Osten oder und so weiter gehen. Ich denke da zum Beispiel an die Premier League, die ja quasi eine Sogwirkung entwickelt auf beste Spieler, beste Trainer und so weiter, die wo dann auch eine Serie A oder eine Primera Division und eine Bundesliga irgendwann mal nicht mehr mithalten können.
Ja, der Trend zeigt deutlich in diese Richtung. Die Premier League hat es geschafft, in den vergangenen Jahren die anderen europäischen Spitzenligen wirklich zu deklassieren. Sie haben einen riesen Vorteil, dass sie praktisch viel, viel, viel mehr Geld von den TV-Rechten erhalten, wie zum Beispiel die anderen Ligen. Auf einer Seite muss man ihnen das auch irgendwie gönnen, wenn man das so sagen kann. Sie haben in den letzten 20 Jahren wirklich fantastische Arbeit geleistet. Sie haben in den Stadien, in den Infrastrukturen investiert. Sie haben sehr, sehr viel Wert auf den Jugendsektor gelegt. Und irgendwie haben sie sich diese Machtposition ja auch verdient. Natürlich, was den europäischen Wettbewerb anbelangt, ist das natürlich nicht immer positiv. Doch jetzt praktisch sind die anderen europäischen Spitzenligen an der Reihe praktisch Sachen zu unternehmen, damit man zum Beispiel diesen Trend stoppen kann und dass vielleicht in ein paar Jahren auch andere Ligen wieder zum Beispiel auf das Niveau der Premier League klettern können.
Okay, aber ohne der letzte Versuch, da gab es ja mal den Versuch, eben die Spitzenvereine einer Primera Division, einer Bundesliga und einer Serie A und so weiter zu einem quasi neuen Elite-Verein oder zu einer zumindest Elite-Competition, zu einem Wettbewerb der besten europäischen Fußballvereine zusammenzuführen, das ist ja kläglich gescheitert. Wie siehst du das?
Ja, als vor rund 2 Jahren diese Idee veröffentlicht wurde, eine Super League zu gründen, das sollte so ein bisschen eine Alternative zur aktuellen Champions League sein. Und die Idee dahinter war praktisch, dass man den Fans einen Wettbewerb bietet, wo die traditionsreichsten und die wahrscheinlich finanziell stärksten Teams gegeneinander antreten. Jedoch, als die Idee vorgestellt wurde, gab es von den Fans eigentlich ein klares Nein, denn sie sind der Meinung, dass man sich im Fußball alles erarbeiten muss und dass nicht einem bestimmte Rechte zustehen soll, nur weil man zum Beispiel früher mal erfolgreich gespielt hat. Und ich würde mal sagen, die Fans haben schon auch haben gute Ansichtspunkte, denn durch diese Super League werden ja nur zum Beispiel die Top-Teams der zum Beispiel der im Moment weniger starken Ligen wie zum Beispiel Italien, Spanien oder Deutschland unterstützt. Jedoch die kleineren Mannschaften, die haben gar nicht das Recht hätten nicht das Recht gehabt, an dieser Super League teilzunehmen und hätten davon ja auch nicht profitiert. Hingegen die Premier League ist im Moment so aufgebaut, dass eigentlich auch die kleinen Vereine, zum Beispiel auch die Neuaufsteiger, haben schon gute finanzielle Möglichkeiten und das betrifft eben die gesamte Liga, während die Super League wahrscheinlich nur einen Teil, also nur die Elite, gefördert hätte.
Das heißt, du siehst da tatsächlich auf Seite der Premier League strukturelle Vorteile, so wie die Regeln für den Spielbetrieb ich glaube, da gibt es ein paar Beschränkungen für finanzielle Mittel und so weiter, wie das organisiert und strukturiert ist.
Ja, auf jeden Fall. Man sieht ja auch praktisch Neuaufsteiger in der Premier League, die haben finanzielle Mittel zur Verfügung, die in Italien in diesem Moment nicht mal die Spitzenteams haben. Es werden einfach Spitzenfußballer eingekauft, die in Italien im Moment nicht erreichbar sind. Und das zeigt eben auch, wie groß praktisch die strukturellen Unterschiede sind und welche Kraft die Premier League im Verhältnis zu anderen Ligen hat in diesem Moment.
Heißt das aber dann nicht auch im Umkehrschluss, dass die anderen Ligen, selbst die Spitzenvereine der anderen Ligen, irgendwann mal nur noch zu Nachwuchslieferanten degradiert werden?
Ja, dieses Risiko besteht natürlich. Ganz im Gegenteil, im Moment deutet vieles darauf hin, dass es irgendwann wirklich so sein könnte. Natürlich, es gibt da immer noch praktisch viele europäische Spitzenclubs außerhalb der Premier League, die immer wieder beweisen, dass sie auf Top-Niveau spielen können. Ob dann die Investitionen oder der Aufbau der Vereine nachhaltig ist, ist was anderes. Denn oft ist zum Beispiel ein Präsident oder ein Investmentfonds, die viel Geld zum Beispiel in eine Fußballmannschaft investieren, hingegen in der Premier League praktisch ist das eher so wie ein Unternehmen aufgebaut und im Moment deutet es eben darauf hin, dass das auch längerfristig noch so sein kann. Genau.
Übrigens Top Investments, also die Glazer-Familie, die hat ja, glaube ich, also einen super Schnitt gemacht mit den Sportclub-Investments und zahlt sich auch finanziell aus.
Ja, man hat gesehen, auch zum Beispiel, auch der AC Mailand wurde ja vor ein paar Jahren von einem Investmentfonds übernommen. Und natürlich, man kann sich nicht erwarten, dass zum Beispiel noch diese Präsidenten mit Leidenschaft, wie zum Beispiel ein Moratti oder ein Berlusconi war, die alles dafür tun würden, den Verein zum Erfolg zu führen. Aber das Investmentfonds, das sind Unternehmen, die natürlich gewinnorientiert arbeiten und die übernehmen diese Vereine und versuchen diese praktisch schon sportlich erfolgreich zu machen, aber eben das Hauptziel ist und bleibt eben praktisch nach ein paar Jahren den Verein wieder zu verkaufen und eben praktisch auf finanzieller Ebene praktisch ein Return zu haben.
Okay. Thema E-Commerce und Merchandising. Wie nutzen Fußballvereine die Digitalisierung, um mehr Fanartikel und Merchandising-Produkte zu verkaufen?
Ja, sicher eine große Hilfe für alle Vereine. Man kann ja sagen, dass Merchandising ist eine wichtige Einnahmequelle für die Profiklubs. Natürlich, den E-Commerce gibt es ja schon seit zahlreichen Jahren. Wo sich wahrscheinlich viel getan hat, praktisch ist in den vergangenen Jahren durch die verschiedenen sozialen Medien, hat man eben die Möglichkeit, praktisch die eigenen Produkte besser und auf innovative Art und Weise zu präsentieren. Das generiert natürlich mehr Interesse für den Verein im Allgemeinen, aber auch für das spezifische Produkt, das man versucht zu verkaufen. Und ein weiterer großer Vorteil ist, dass man ja nicht nur die eigene Plattform hat, also die des Vereins, sondern man kann sich auch praktisch diejenigen der Spieler nutzen. Also die Spieler haben ja auch bei den Fans und bei den Followern einen sehr großen Appeal. Deswegen hat man eben diese, kann man zweigleisig fahren. Und ich denke schon, dass das in Sachen auch vom Verkauf von Merchandise-Artikeln eine große Rolle spielt.
Das heißt, ihr kombiniert da die Reichweite auch der Spieler, also Influencer und so weiter, mit dem Ganzen. Wie hoch ist der Anteil vom Kanal, sozusagen von diesem E-Commerce-Kanal am gesamten, sag ich jetzt mal, am gesamten Verkauf von Merchandising und so weiter?
Ja, in diesem Moment, wir teilen immer ungefähr die Einnahmen von Merchandising in drei verschiedenen Sektoren ein. Das ist mal der Online-Shop und dazu kommt noch praktisch, drei bis vier, kann ich sagen, der Online-Shop. Dann gibt es den Shop, den wir praktisch, den physischen Shop, den wir im Trainingszentrum haben. Dann gibt es praktisch die Einnahmen, die wir am Spieltag im Stadion haben. Und wir arbeiten noch mit bestimmten anderen sogenannten Fan-Corners zusammen. Und dann würde ich mal sagen, der Online-Shop in diesem Moment wird um die 30% der gesamten Einnahmen ausmachen. Genau.
Okay, gutes Drittel. Ihr seid ja auch sonst, abgesehen von diesem Podcast, habt ihr ja auch euren eigenen Podcast und auch sonst seid ihr sehr, sehr aktiv in der Medienlandschaft. Wie siehst du das mit der Berichterstattung vom Fußball, Sportjournalismus und so weiter?
Durch die Digitalisierung gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, die eigenen Fans bzw. mögliche Fans zu erreichen. Und als FC Südtirol versuchen wir, verschiedene Audio- und Videoinhalte selbst zu generieren und damit auch verschiedene Fangruppen anzusprechen. Ich meine, es gibt viele Videoinhalte, die praktisch heutzutage in Kurzform präsentiert werden. Dann gibt es längere Interviews, wo man zum Beispiel einen Spieler oder einen Trainer dann besser kennenlernt. Und man muss halt eben auch versuchen, immer die Trends des Moments zu verstehen und diese bestmöglich zu nutzen. Und da denke ich schon, dass man den Fans eine 360-Grad Experience des Vereins bieten kann.
Wie ist das? Arbeitet ihr da auch sehr zahlengetrieben oder schaut ihr euch die Follower-Zahlen oder die, wie gut sozusagen bestimmte Videos performen und so weiter an?
Natürlich, das ist eigentlich ausschlaggebend für die Arbeit, denn jeden Inhalt, den man generiert, beziehungsweise jede neue Initiative, die man unternimmt, die bringt ja sehr, sehr viel Arbeit mit sich und auch ein finanzielles Investment. Deswegen praktisch nach jeder Episode muss man versuchen zu verstehen, war jetzt der Aufwand gerecht? Haben wir praktisch für die Zeit, die wir investiert haben, einen guten Return erhalten? Gibt es Sachen, die den Leuten besonders gut gefallen haben oder weniger gut? Das sieht man ja zum Beispiel auch bei YouTube, wenn man zum Beispiel sagt, man hat eine Live-Szene von einem Spiel eingeschnitten und dort zum Beispiel sind die Zuschauerquoten gestiegen oder gesunken, dann sieht man ja auch, ob bestimmte Initiativen funktioniert haben oder weniger. Und wenn man das dann am Ende alles analysiert, dann sieht man ja, welche Initiativen funktionieren und welche nicht und dann versucht man praktisch diejenigen, die Interesse generiert haben, praktisch stärker zu fördern und diese dann zu verbessern.
Was ist so der Zeithorizont da? Also zumindest von medientechnisch gesehen und so, den man misst, wöchentlich, täglich, stündlich, monatlich, jährlich?
Wir machen monatlich schon eigentlich eine sehr genaue Analyse von den verschiedenen Daten. Also wie war das Engagement mit den Fans auf den verschiedenen Plattformen. Natürlich, wenn es dann besondere Inhalte gibt, wie zum Beispiel, wenn wir eine neue Folge des Podcasts lancieren, dann müssen wir das schon auch wöchentlich, also auch in einem kürzeren Zeitraum messen, genau.
Okay, ja, das ist interessant. Ich frage auch aus eigenem Interesse, bei unserem Podcast ist tatsächlich so, dass 40-50% der Abspielung, also der Streams von Content stammen, der älter ist. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, nach ein paar Wochen schon festzustellen, welcher Content gut performt auf Dauer und welcher weniger. Aber sehr, sehr interessant. Gibt es sonst irgendwelche Zukunftsaussichten in der Digitalisierung beim Fußball, die jetzt für dich besonders wichtig sind? Wir haben schon gesagt, Kurzvideo ist im Moment, also Reels und TikTok ist in aller Munde, ist jetzt aber auch nicht mehr ganz so neu. Gibt es sonst noch irgendwelche News oder interessante, heiße Themen, die aktuell diskutiert werden?
Ja, in diesem Moment, wie du bereits richtig gesagt hast, TikTok ist vielleicht ein bisschen weniger im Trend, wie es noch vor ein paar wenigen Monaten war. Und deshalb muss man jetzt praktisch immer aufmerksam bleiben und versuchen zu verstehen, was der nächste neue Boom sein könnte. Und man will ja praktisch ja immer sein, einer der Pioniere der Vereine und nicht nur nachzuziehen, denn dort startet man ja schon mit einem großen Nachteil. Jetzt konkret wüsste ich nicht, in welche Richtung sich die sozialen Medien entwickeln, aber wir werden sicherlich aufmerksam bleiben und schauen, praktisch den Trend schnellstmöglich mitzuerleben.
Gut, dieses Mal habe ich noch ein paar Fanfragen, beziehungsweise Armin hat uns ein paar Fragen geschickt. Ich erlaube mir, die jetzt vorzulesen. Also, wie hast du die zweite Saison des FC Südtirols in der Serie B erlebt, beziehungsweise wie schätzt du diese ein?
Ja, wir sind jetzt praktisch seit rund einem Monat in diese neue Saison gestartet. Und während im Vorjahr für uns wirklich alles neu war, also sowohl auf sportlicher Ebene als auch auf arbeitstechnischer Ebene es viele Erneuerungen gegeben hat, kennen wir die Liga mittlerweile ein bisschen. Es wird jedoch ausschlaggebend sein, dass wir bodenständig bleiben, dass wir jetzt nicht meinen, dass wir nach einem Jahr schon alles in- und auswendig wissen. Wir müssen weiterhin demütig arbeiten, wir müssen schauen, praktisch jeden Tag einen kleinen Baustein dazuzulegen. Und dann hoffen wir, dass wir auch heuer praktisch eine erfolgreiche Saison spielen können. Es wird natürlich nicht einfach, denn oft eben praktisch ist es eben so, dass die erste Saison nach dem Aufstieg, die ist doch oft etwas einfacher, weil man hat noch den großen Enthusiasmus vom Aufstieg, es ist alles neu und dort praktisch schafft man bestimmte Limits so wettzumachen. Hingegen in der zweiten Saison ist alles schon ein bisschen anders. Es gibt zum Beispiel mehrere Fallen, in die man tappen könnte. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Arbeitermentalität, die den FC Südtirol auszeichnet, auch in den kommenden Monaten beibehaltet. Und da bin ich mir sicher, dass wir nochmal tolle Erfolge feiern können.
Gut, die zweite Frage ist, der FC Südtirol hat eine andere Herangehensweise. Was unterscheidet den FC Südtirol von anderen Vereinen?
Ja, der FC Südtirol ist schon auf bestimmte Art und Weise ein etwas besonderer Verein. Das beginnt wahrscheinlich schon da der FC Südtirol nicht nur eine einzige Stadt vertritt, sondern eine ganze Provinz. Und das ist etwas nicht sehr Übliches im Fußball. Wenn man der Sache weiter folgt, kann man auch sagen, der FC Südtirol vertritt drei Sprachgruppen, also die drei Sprachgruppen in Südtirol, nämlich die italienische, die deutsche und die ladinische. Und auch was den Aufbau bzw. die Struktur des Vereins betrifft, hat der FC Südtirol große Unterschiede zu anderen Vereinen, denn beim FC Südtirol gibt es nicht den einen großen Investor bzw. den einzigen großen Präsidenten, der praktisch der Geldgeber ist und alles alleine unterscheidet, sondern der FC Südtirol hat zahlreiche Gesellschafter, also praktisch der Verein ist breit aufgestellt und deshalb praktisch wird eher wie in einem Unternehmen gearbeitet, wo man versucht praktisch die bestmögliche Entscheidung für den Verein zu treffen und nicht nur praktisch nach Lust und Laune des großen Präsidenten arbeitet.
Okay, ja, klingt ein bisschen wie FC Bayern, aber das ist meine persönliche Präferenz, die da jetzt rein redet. Die letzte und natürlich wichtigste Frage: Glaubst du, dass der FC Südtirol eines Tages in der Serie A spielen wird? Werden wir ein Umlaut in der Serie A haben?
Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die uns auch immer wieder gestellt wird. Sagen wir mal so, der FC Südtirol ist ein sehr junger Verein. Er wurde erst im Jahr 1995 gegründet und man hat eben praktisch versucht, immer durch kleine Schritte den nächsten Erfolg herbeizubringen. So praktisch nach rund 15 Jahren Existenz praktisch kam der Sprung von der vierten in die dritte Liga, dann 12 Jahre später der Sprung von der dritten in die zweite Liga. Jetzt das aktuelle Ziel des FC Südtirol muss es sein, sich in der Serie B zu etablieren, was sicherlich kein einfaches Unternehmen sein wird, denn es gibt sehr viele hochkarätige Vereine mit Tradition, auch mit wichtigen Investoren. Doch man muss in erster Linie mal schauen, sich einen festen Platz in der Serie B zu erkämpfen und dann vielleicht eines Tages kann man ja auch träumen, was natürlich nie verboten ist, sondern ganz im Gegenteil ist ja im Fußball praktisch das, was die Fans begeistert und das, was eigentlich die Leidenschaft weiterbringt.
Das klingt nach einem super Abschluss für den heutigen Podcast. Manuel Inzer, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
Vielen Dank, Thomas. Es hat mich sehr gefreut, hier mit dir sprechen zu können.
Dieser Podcast wird produziert von Firma 5. Den Südtirols Digitalisierer-Podcast hörst du auf allen gängigen Online-Plattformen, inklusive Apple, Spotify, Google Podcasts und auf firma5.com. Wenn dir unser Podcast gefällt, folge uns und lass ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an podcast@firma5.com. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken.